liebe Freunde der inneren Stärke, die lauter ist als jede Diagnose.
Hallo zusammen, schön, dass Hallo. Ihr wieder dabei seid.
Ihr habt gehört, eine dritte Stimme ist da. Heute begrüßen wir Olivia Dentsch aus Kiel.
Hallo alle zusammen.
Olivia ist Hypnosetherapeutin, kennt jede Form von Angst und die Lösung der Bewältigung.
Vielen Dank.
Aber das Thema Angst ist wahrscheinlich heute gar nicht unser Thema. Wir möchten noch gar nicht sagen, was das Thema ist, weil wir gehen gleich fließend rein. Das heißt, Olivia stellt sich uns mal vor und dann kannst du uns auch mal sagen, warum haben wir uns eigentlich getroffen? Wie haben wir uns gegenseitig vorgestellt? Weil du hast eine Geschichte zu erzählen. Da haben wir gesagt, dich wollen wir hier haben.
Ja, vielen Dank. Ich würde dann einfach starten. Genau, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Das legt sich.
Das legt sich alles.
Ja, Olivia, also du bist ja heute aus Kiel hier angekommen, ne? Was machst du in Kiel genau?
Also wir sind im August 25 nach Kiel gezogen, meine Familie und ich. Und das war auch relativ spontan überlegt. Also wir waren vorher in Flensburg, haben dort direkt an der Förde gewohnt, hatten es super schön. Ich konnte da jeden Tag ins Wasser, habe Eisbaden gemacht. Und ja, es war einfach toll. Und irgendwie haben wir gemerkt, wir brauchen was Neues. Und dann haben wir uns überlegt, einen Neuanfang. Wir ziehen in eine etwas größere Stadt. Wir brauchen ein bisschen mehr Trubel und sind nach Kiel gezogen. Schön. Das war relativ kurzfristig überlegt. Meine Tochter hat sofort gesagt, ja, da will ich hin, das ist mein Volleyballverein, da habe ich Bock drauf. Und dann haben wir alles verkauft in Flensburg und sind nach Kiel. Ich habe dort jetzt eine eigene Praxis, auch mit im Wohnraum. Ja, ich gewöhne mich noch dran.
Mhm. Schön.
Schön. Du bist 46 Jahre jung.
Genau.
Das dürfen wir sagen. Na, nur damit unsere Hörer auch immer wissen, wen haben wir denn hier? Wir haben Erik gestern das zweite Mal hier gehabt, auch gesagt, Erik 34. Na, also so, dass wir immer, dass die Hörer wissen, okay, was sind das für Kaliber, die da sitzen? Ne?
Genau.
Ja, und du hast eine ganz persönliche Geschichte mitgebracht für alle, die jetzt zuhören. Du hast etwas erlebt in deinem Leben, womit du nie gerechnet hast, richtig?
Ja, genau. Also, soll ich schon richtig einsteigen?
Ja.
Okay, also ich bin heute das erste Mal im Podcast und ich erzähle auch das erste Mal über meine Geschichte. Also, wenn ich so an der einen oder anderen Stelle vielleicht den roten Faden verlasse, dann helft ihr mir auf den Weg.
Auf jeden Fall, ja.
Gut. Ja, also ich sag mal, meine Geschichte fing 2020 an, also ist jetzt fast 6 Jahre her. Und ich habe damals schon die Jahre davor als Fitnesstrainerin gearbeitet, also ich habe Kurse gegeben und es hat mir auch viel Spaß gemacht, Bauch, Beine, Po, Langhantel, Pilates, Yoga, also ich sag mal so, als zweites Standbein und neben der Familie habe ich rauf und runter Kurse gegeben. Das war, da habe ich mich ausgetobt und wohlgefühlt. Und dann gab es einen emotionalen Schicksalsschlag in meiner Biografie. Darüber würde ich heute nicht reden. Ich denke, wenn Interesse ist, dann machen wir nochmal einen Podcast dazu. Den klammere ich heute ein bisschen aus. Und ich habe nur damals zu meiner Mutter gesagt, Mama, weißt du, das sind so die Momente, wo wir krank werden, wo wir emotional irgendwie etwas zu verarbeiten haben, was uns einfach den Boden unter den Füßen wegnimmt. Und ja, 9 Monate später war ich dann auch krank. Also das, ich weiß nicht, ob es so eine Selbstprophezeiung war, auf jeden Fall war ich dann richtig krank.
Mhm. Was war vor deiner Erkrankung? Wie hast du dich gesehen? Deine Energie, dein Körper, dein Selbstwertgefühl? Wie hast du dich gefühlt? Wie ging es dir?
Also ganz interessant, weil ich war mega fit. Also ich habe, wie gesagt, zu den Höchstzeiten habe ich 12 Kurse in der Woche gegeben. Habe dann noch für mich trainiert und ich war einfach fit. Ich habe mich gut gefühlt in meinem Körper. Ich habe mich gesund ernährt. Ich hatte, wie gesagt, so ein emotionales Thema und ich glaube auch deswegen habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht, um so erschöpft ins Bett zu gehen, dass ich da gar nicht ins Fühlen komme und auch gar keine Zeit mehr zum Denken habe. Und ich sag mal so, wenn ich mich im Spiegel betrachtet habe, dann habe ich immer gedacht, ja, jetzt nichts Besonderes und habe viel an mir auszusetzen gehabt, obwohl zurückblickend war ich echt eine Granate, würde ich sagen. Heiß, aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja, kaschier mal das ein oder andere oder versteck dich. Also mein Selbstwertgefühl war jetzt nicht im optischen Bereich nicht so ausgelagert, war jetzt nicht meine Kernkompetenz.
Was völlig normal ist, wir kennen so viele Athleten und auch Bodybuilder, ob das Ambitionierte sind, ob das Profis sind. Wir haben alle eine gestörte Selbstwahrnehmung. Das ist lieb gemeint, das ist keine Kritik, das wissen Sie alle. Wenn mir ein 1,89 Meter Mann mit 142 Kilo Körpergewicht bei 10 Gramm Körperfett sagt, er sieht aus flach wie ein Pfannkuchen. Na, also da wissen wir dann, okay, alle haben eine gestörte Selbstwahrnehmung und niemand ist wirklich immer zufrieden. Ne? Mhm. Aber das Lob von außen war doch immer da, oder? Ich meine, deine Kurse waren voll. Du warst ein Leitwolf, Leitbild und bestimmt haben auch viele deiner Gäste gesagt, wow, Olivia, irgendwann werde ich auch mal so aussehen wie du, ne?
Ja, also von außen kam das Lob, aber ich innerlich habe es nicht gefühlt. So, das hätten die mir auch noch 100 Mal sagen können. Ich innerlich habe immer gedacht, oh, du musst mehr machen. Und ich glaube, deswegen habe ich dann auch letzten Endes irgendwann extrem viel gemacht. Genau.
Dann gab es einen Moment, da ging es dir nicht so gut.
Ja, ich hatte eine Schwellung am Brustkorb und da hatte sich Wasser gesammelt und diese Schwellung ging einfach nicht weg. Und ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen kraftlos wurde. Habe das natürlich erstmal ignoriert, das konnte ich gut. Und habe dann, weil das am Brustbereich war, eine Frauenärztin gesucht und habe gemerkt, dass ich in Flensburg, ich habe irgendwie gar keine Ärztin gefunden. Also ich war super selten beim Arzt und habe dort gar nicht, also ich habe alle möglichen Leute angerufen. Und ich hatte nirgendwo einen Platz. Und dann bekam ich einen Termin bei einer Onkologin, die auch Gynäkologin ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was soll ich denn bei einer Onkologin? Ich habe ja keinen Krebs. Ich doch nicht. Also ich fand das merkwürdig, dass das die einzige Ärztin war, die gesagt hat, ja, wir nehmen noch neue Patienten auf. Und dann bin ich dorthin und sie hatte mich untersucht und hat erstmal gesagt, ja, wir versuchen es mit einem Penicillin. Wir schauen erstmal, vielleicht ist da irgendein Bakterium, ein Erreger in ihrem Körper. Und dann habe ich das Penicillin genommen. So.
Und es ging nicht weg oder gab's eine Verbesserung dann?
Erstmal fand ich es ein bisschen merkwürdig, dass, wenn man gar nicht weiß, was es ist, erstmal ein Medikament rein. So. Und dann auch noch ein Medikament, was ja erstmal so ein Breitbandmedikament, was erstmal alles im Körper runterfährt. Und das war wie so ein Brandbeschleuniger. Also ich habe das eingenommen und auf einmal bin ich müde geworden. Ich war schlapp. Meine ganze Haut ist kaputt gegangen und die ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, ein bisschen trocken, ein bisschen rau. Sie war komplett offen, also mit offenen Stellen. Meine Füße waren kaputt. Also von Kopf bis Fuß war alles kaputt.
Das heißt, dein Körper hatte schon die Aufgabe, also dein Immunsystem war schon anderweitig beschäftigt. Du wusstest das nicht. Arzt und Ärztin wussten das nicht.
Genau.
Und dann kommt noch ein Brandbeschleuniger obendrauf.
Genau so. Ich hätte es jetzt, ja, wunderbar zusammengefasst. Genau so war es. Und mein Körper war einfach überfordert. Und ich selber war ja auch überfordert. Und da ich ja gut darin war, alles wegzudrücken und weiterzumachen, habe ich natürlich erstmal versucht, natürlich meinen Sport weiterzumachen und das jetzt nicht unbedingt zu reduzieren, sondern das so hinzunehmen. Habe dann bei der Ärztin versucht, wieder einen Termin zu bekommen. Das hat dann wieder 10 Tage gedauert. Und ja, dazwischen gab es eine Situation, ich glaube, die ist nochmal ganz interessant. Ich bin also mit dieser ganzen Kaputtheit, also mein Körper kaputt, meine Haut kaputt, meine Haare, ich habe schon richtig gemerkt, ich konnte meine Haare greifen und die sind so ein bisschen ausgefallen. Und ich habe immer noch gedacht, das wird alles, das ist eine Phase. Ich habe nachts extrem geschwitzt. Ich habe ganz viel Energie gebraucht, um meine Körpergewicht zu halten, sonst wäre ich immer schlanker geworden. Und dann bin ich zu meiner Mutter gefahren. Die wohnt in Göttingen und wir haben ja da in Flensburg noch gewohnt. Naja, und ich bin, habe mich ins Auto gesetzt, bin losgefahren. Ich wollte nämlich mich zu einem High Rocks anmelden und ich wollte einen Halbmarathon laufen. Ja. So. Und ich brauchte neue Schuhe. Und ich dachte, ich fahre mal zu meiner Mama und dann kaufen wir für mich neue Schuhe. Und während ich im Auto saß, hatte ich mir eine Playlist zusammengestellt und irgendwann wurde mir in diese Playlist ein Podcast gespielt. Und da ging es um das Thema Non-Hodgkin-Lymphom. Also da hat ein junger Mensch erzählt, wie er am Non-Hodgkin erkrankt ist und hat auch so seine Symptome geschildert. Und ich habe diesen Podcast weggedrückt, weil ich mich dafür nicht interessiert habe. Und dann kam der nochmal. Und dann dachte ich, okay, jetzt hörst du ihn dir mal an. Vielleicht ist er ja ganz interessant. Wird ja ein Grund geben, warum ich ihn jetzt zweimal vorgeschlagen bekomme. Und dann habe ich den gehört, so eine Viertelstunde. Und dann musste ich erstmal auf den Parkplatz fahren, weinen, weil ich wusste, diese Symptome habe ich auch. Ich hatte diese Symptome 1:1. Meine Haut war kaputt, meine Organe waren am Leiden, meine Lymphflüssigkeit floss nicht ab. Ich bin schlanker geworden, ich habe nachts geschwitzt, ich hatte keine Energie mehr, ich war richtig auf. Und der Mensch, der von seinem Non-Hodgkin erzählt hat, dem ging es genauso. Ja. Anna. Und dann bin ich weitergefahren und bin dann bei meiner Mama angekommen und sie hat mich gesehen und wir wussten das beide. Wir wussten beide, ich bin krank. Und nicht nur ein bisschen, sondern richtig doll. Ich hatte noch keine Diagnose und ich weiß noch, wie ich ausgestiegen bin und ihr Blick, und wir haben natürlich nicht drüber gesprochen. Mhm. So, über den Elefanten im Raum spricht man einfach nicht. Mhm.
Wie war das für dich mit dem Wissen, die ganze Zeit jetzt bei Mama zu sein, im Unterbewusstsein, hat es ja sicherlich auch was gemacht mit dir, ne?
Ja, ich habe erstmal alles weggedrückt und sie musste mir dann auch den Rücken eincremen und musste mir so ein bisschen helfen in die Schuhe, weil die Füße einfach so auf waren und so wund waren und auch irgendwie schon mit Wasser so ein bisschen gefüllt. Ich war sehr, sehr müde und habe gesagt, so, jetzt gehen wir los und wir kaufen die Schuhe. Ich will auch den Halbmarathon laufen und sie ist mit mir mit. Und wir haben da gesessen, sogar der Verkäufer guckte mich an, so nach dem Motto, sie wollen Sport machen. Also ich muss schon ganz schön fertig ausgesehen haben. Mhm. Und natürlich haben wir die Schuhe gekauft, wussten aber beide, ich laufe denn nicht mehr. Mhm. Ich mache auch nichts anderes mehr. Aber wir haben nicht gesprochen darüber. War kein Thema.
Okay.
Ja, die Wahrheit tut weh, ne?
Absolut. Vor allem, wenn es dein Kind ist, ne? Also so für meine Mutter war es, möchte ja nicht, dass ihr Kind vor ihr stirbt. Und ich glaube, du hast als Mutter auch ein Gefühl für dein Kind und weißt, hier geht's nicht um Schnupfen oder um eine Erkältung. Wir haben beide gefühlt, das ist was anderes. Und und dann bin ich irgendwann von ihr wieder zurück, bin nach Hause und dann hatte ich auch nochmal einen Termin bei der Onkologin und die hatte mich auch nur gesehen und hat mich dann gleich in die Klinik überwiesen. Ich habe dann noch ein MRT gemacht, dann bin ich in die Klinik gekommen. Dann sollte mir ein Lymphknoten entnommen werden für die Biopsie. Genau, und so ist es dann weitergegangen.
Also ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle im Leben. Jede Begegnung ergibt ja letztlich einen Sinn. Alles ergibt einen Sinn. Es war schon gut, dass du bei ihr gelandet bist und auch, dass du den Podcast gehört hast. Unglaublich.
Jetzt gerät ich mal wieder rein, wie in jeder Folge. Die Diagnose, das war ja jetzt der Fachbegriff. Wie lautet der denn im Volksmund, dass ich ihn auch verstehe?
Lymphdrüsenkrebs.
Mhm. Bumm. Mhm.
Genau.
Und das ist von den ganzen Krebsarten nicht unbedingt die Light Edition, ne? Also das ist nicht so der Schnupfen unter den Krebsorten, oder?
Nee, gar nicht. Also ich hatte den aggressiven Verlauf, also das heißt, dass dann letzten Endes irgendwann Organversagen ist. Und dass der Prozess, in dem es zum Organversagen kommt, also zum Tod, relativ zügig ist. Also man spricht so von einem halben Jahr bis maximal einem Jahr. Also dein Immunsystem ist halt einfach nicht mehr, arbeitet nicht mehr, ist überfordert. Und es geht halt nicht schleichend, sondern in meinem Fall dann ziemlich rasant. Was aber gut war. Manchmal sind rasante Sachen ziemlich gut, dann schlägt auch die Chemo besser an. Ich erzähle euch noch mal ganz kurz, was ich für eine Erfahrung gemacht habe im Klinikum. Das fand ich ganz spannend, weil ich bin dann dorthin, das war der 20. März 2020 und am 22. März war Lockdown. und der erste Lockdown. Und ich bin am 20. halt hin und war ja auch immer noch so in dem Glauben, der Kelch geht an mir vorbei. Also da ist irgendwie eine Verwechslung, das kann nicht ich sein. Also ich hatte es ja nicht schwarz auf weiß, also irgendwie hatte ich ja noch die Hoffnung, das hat nichts hier alles mit mir zu tun. Und dann hatte ich eine Zimmergenossin und die war so ein bisschen grantig, weil sie so lange warten musste auf ihr Ergebnis. Wir hatten also beide morgens unsere OP und haben auf den Chirurgen gewartet, dass der uns dann einfach sagt, was ist dabei herausgekommen. Und dann kam der mittags und mit dem Ergebnis konnten wir dann auch nach Hause und dann hatte er ihr das Ergebnis gesandt, hat gesagt, nee, bei Ihnen ist alles in Ordnung, Sie können nach Hause, Befund ist einwandfrei, da ist nichts zu finden. Und dann kam er zu mir und sagte, ja, Ihr Befund, ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben Krebs. Sie haben Lymphdrüsenkrebs, das ist Non-Hodgkin-Lymphom. Und dann war ich total sauer auf Sie. Ich dachte so, blöde Kuh. Warum? Ich war die ganze Zeit nett und sie war hier zickig und sie kriegt irgendwie die gute Diagnose und ich war hier so freundlich und krieg die doofe und ich habe das überhaupt nicht verstanden und er sagte mir meine Diagnose und dann habe ich gesagt, ja, und was soll ich jetzt machen? Dann sagt er, ja, jetzt gehen Sie erstmal nach Hause, wir haben Lockdown, also wir schließen das Krankenhaus. Sie können jetzt hier sowieso nicht bleiben. Dann habe ich gesagt, ja, aber es ist Freitag, also was mache ich denn jetzt? Und dann sagt er, ja, das besprechen Sie dann mit Ihrer Onkologin. Dann habe ich gesagt, ja, aber die sind auch im Lockdown, also wo gehe ich denn jetzt hin? Was soll ich denn tun? Also sterbe ich am Wochenende? Ich hatte gar keine Ahnung.
Nein, menschlicher Beistand war das noch nicht. Empathisch war das nicht geprägt, ne?
Nee, war es auch nicht. Er war auch überfordert mit der ganzen Situation. Wir waren ja alle überfordert. Und dann bin ich aus dem Krankenhaus raus. Mein Mann hat mich abgeholt. Und es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne schien. Also alles war toll. Und überall schlossen die Läden. Also alles machte zu.
Oh Gott. Ist ja wie dein Vorhang, dein Innerer.
Aber weißt du, es war total schön, weil ich bin nach Hause, ich saß also dann in meinem Lieblingsstuhl, konnte so nach draußen gucken, alles war wunderschön und ich wusste, meine Welt steht still, aber die der anderen Menschen auch. Mhm. Ich verpasse nichts. Mhm. Ich hatte ja immer Angst, ich verpasse irgendwas und jetzt machen alle Sport und alle können irgendwo hin, nur ich nicht. Nee, wir konnten alle nirgendwo hin. Und nicht nur ich und meine Nachbarn, sondern alle.
Mhm. Ja, bestimmt. Also wir können es, glaube ich, alle noch fühlen, wie es uns damals ging. Und ich glaube, es ist auch völlig normal, wenn man so eine Diagnose wie du bekommt, dass man das erstmal gar nicht wahrhaben möchte. Das schiebt man weg. Verwechslung, ja. Blut, Analyt, alles ist verwechselt worden. Ne? Das kann nicht ich sein. Ich glaube, das ist völlig normal.
Ich dachte immer noch, diese Bettnachbarin, das ist eigentlich ihre, weil sie ja so... Die war eigentlich, glaube ich, ganz nett. Ich glaube, die war nur ein bisschen zickig und die hat meinen ganzen Frust ab und die kannte ich gar nicht. Mhm. Ich dachte immer so.
War eine Übersprungsreaktion bei dir, ja. Ja. Wir wollen jetzt nicht glauben, dass du ein böser Mensch bist. Nicht in einem Coaching-Beruf. Nicht als Therapeutin.
Nee, das war.
Dann gab es das Wochenende. Nichts ist passiert. Wie ging es dann weiter? Hast du einen Termin bekommen bei deiner Onkologin?
Ja, also das Wochenende war total schön, weil mein Mann, ich weiß noch, wie ich saß in meinem Lieblingssessel und der saß auf so einem kleinen Hocker davor und guckte mich an und sagte, pass auf, du kündigst als allererstes deinen Job. Ich sagte, nee, ich mache meinen Job total gerne, wieso sollte ich den kündigen? Also ich habe damals noch im sozialen Bereich gearbeitet, als Pädagogin und dann sagte er, okay, pass auf, dann machen wir eine Weltreise. Ich kündige und du bist ja eh erstmal krankgeschrieben, wir machen eine Weltreise. Und ich so, naja, wir brauchen schon irgendwie ein sicheres Einkommen, also bleib mal in deinem Job. Und eine Weltreise brauche ich nicht, weil ich wüsste gar nicht, wohin. Also ich habe den Sinn nicht verstanden, warum soll ich jetzt eine Weltreise machen?
Ich kann das verstehen, warum und wie er das gesagt hat. Ich wäre auch so, erstmal die ganze Welt zu Füßen legen. Jeder normale Mensch würde sagen, wo kriege ich meine Medikation? Ich brauche Strukturen, ich habe jetzt ganz bestimmte Termine, ich habe immer wieder Diagnostiken und. Aber natürlich, ich würde auch sagen, komm Schatz, und jetzt die ganze Welt. Ja. Na, also ich kann ihn 100% verstehen.
Ja, es war echt. Naja, und dann, also die erste Frau von meinem Mann ist an Krebs gestorben, muss man vielleicht dazu sagen. Also er war ein gebranntes Kind und hatte jetzt so die zweite Frau an seiner Seite mit einer Krebsdiagnose. Und das war für ihn, glaube ich, einfach zu viel.
Mhm. Ja.
So, und da war es eben auch so, dass sie noch versucht haben, alles Mögliche zu installieren und dann letzten Endes hat es nicht gereicht. Und ja. Und dann sagte er, okay, was willst du? Was können wir machen? Wir verkaufen alles. Also er wollte mir, wie du schon sagst, die Welt zu Füßen legen. Und ich habe dann gesagt, also ich hätte richtig Lust auf eine Pizza. Und ich würde total gerne erstmal was essen, bevor wir hier irgendwie weiter planen. Und wir mussten so lachen. Und dann haben wir genau das gemacht, was wir immer gemacht haben. Wir haben gegessen, wir waren mit unseren Hundis draußen, wir waren spazieren. Also es ging genauso weiter, nur dass wir uns auf den Lockdown vorbereitet haben, nochmal so Hamsterkäufe gemacht. Mhm. So, ja, genau. Und dann habe ich am Montag natürlich versucht, bei meiner Ärztin einen Termin zu bekommen. Das hat dann auch alles geklappt. Aber da, man denkt ja immer, man hat eine Krebsdiagnose und dann geht das so ineinander über. Dann weiß jeder, was zu tun ist und dann kommt die Therapie und du bist in guten Händen. Nein, dazwischen sind immer ganz viele Tage, an denen nichts passiert. Und wenn du nicht selber dich bemühst um Termine, dann kommt auch niemand und sagt, apropos, Frau Dehnsch, wollen Sie noch einen Termin haben? Also du musst schon selber machen.
Okay. Hat man dir damals gesagt, wie viel Lebenserwartung du noch hast?
Ja, also mit dem Non-Hodgkin im aggressiven Verlauf hat man, wie gesagt, je nach Konstitution ein halbes Jahr bis einem Jahr ungefähr. Also es ist halt ein Organversagen. Und wenn du fit bist, startest du erstmal mit fitten Organen. Aber wenn du schon Vorschädigungen hast, oder dich nicht gesund ernährst oder viele andere Faktoren hinzufügen, dazu beitragen, dass du in keiner gesundheitlichen guten Konstitution bist, dann geht es vielleicht auch schneller. Also
ein richtig harter Trinker hätte wahrscheinlich Leber und Nieren, die zuerst aussteigen dann.
Ja, genau.
Weil da einfach keine Widerstandskraft ist.
Ja, genau. Und ja, und auch wahrscheinlich, wie du mental mit dem ganzen Thema umgehst.
Das kommt auch dazu, ja.
Also.
Okay. Und dann hast du, also der Alltag ging ja ein Stück weit weiter im Lockdown, auch so, wie man ihn dann leben musste, ne, mit allen Einschränkungen, Beschränkungen. Wir konnten ja zum Glück noch Lebensmittel kaufen und Waren des täglichen Bedarfs. Ne. Du hast dann eine Therapie gehabt, ne, eine Chemotherapie oder was hast du dann bekommen?
Ja, genau. Also es war das standardisierte Verfahren. Also es wird jetzt nicht geguckt, okay, du bist so groß, so alt, so schwer. Du bist in einer bestimmten Konstitution, sondern es wird einfach geguckt, welche Therapie, Standardtherapiemaßnahme wird für diese Art von Krebs gut vertragen und wo sind gute Ergebnisse zu erwarten und die wird dir vorgeschlagen. Genau. Und dann habe ich begonnen mit der ersten Chemotherapie und habe dazu natürlich noch eine ganze Tüte mit Medikamenten erhalten. Und war ein bisschen entsetzt, weil das waren so viele Medikamente. Und ich dachte, ich kriege ja schon die Chemo. Wozu muss ich dann immer noch ein Penicillin nehmen? Wozu brauche ich noch Cortison? Also das waren, ich weiß nicht, 7, 8 Medikamente in dieser Tüte. Und das war jetzt kein Nasenspray.
Ja.
Und dann bin ich erstmal zu meiner Ärztin gesagt, so, das nehme ich alles nicht. Das soll sie mir mal erklären. Und dann konnten wir uns einigen, dass ich ein paar Medikamente wirklich reduzieren konnte. Einige habe ich weggelassen. Auf eigenes Risiko, immer alles auf eigenes Risiko.
Völlig klar.
Macht Angst, so, da die Verantwortung zu übernehmen für sich. Ich habe mich damit einfach wohler gefühlt. Und ich finde, Einfluss nehmen ist immer gut.
Ja. Ich weiß ja schon, wie deine Story weitergeht und warum du ja auch heute hier sitzt in 2025.
Absolut.
Na, 2 Tage vor Heiligabend, ne? Weil letztendlich ist die ganze Story ja mit einem schönen Happy End ja weitergegangen. Und wir kommen ja auch noch dazu, was dich dadurch wirklich getragen hat.
Ja.
Na,
hast du deine Ernährung auch umgestellt?
Ich habe mich sowieso immer schon sehr gesund ernährt. Was ich aber dann gemacht habe, ist, dass ich Zucker komplett so weit reduziert habe, wie ich es konnte. Man muss sagen, durch die Chemo hast du Heißhunger. Heißhunger, also der ist permanent schlecht. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwas im Mund haben und irgendwas kauen, aber davon ist mir jetzt nicht unbedingt weniger schlecht geworden, aber es bindet ein bisschen die Magensäure. Ich hatte mich vorher vegan ernährt und habe dann aber gemerkt, ich brauche mehr Fleisch. Ich hatte richtig Appetit auf Fleisch. Und dann habe ich angefangen, Fisch und Fleisch und ich sag mal so in Richtung Paleo-Kost. Und das habe ich gut vertragen. Also das war so Hülsenfrüchte, Nüsse, Fleisch, Beeren, solche Sachen.
Ja, Clean Food. Ja.
Clean Food, genau. Das habe ich gegessen und ich habe als Kurstrainerin weitergearbeitet. Ich konnte nicht mehr viele Kurse geben und es war Lockdown, das heißt, ich habe sie online gegeben. Mhm. Ich war die Einzige im Kursraum. Wir haben dann immer alles aufgenommen und dann online gestellt, sodass ja, die sonst in meinem Kurs gewesen wären, natürlich weiter im Workout bleiben konnten. Und ich habe noch 2 die Woche geschafft. Mhm. Aber das war ein riesengroßer Kraftakt. Mhm. Und es war gut, weil wenn ich einen Pilates-Kurs gegeben habe, den ich ja dann auch mitgemacht habe, dann hat sich das positiv auf das auf die Übelkeit ausgewirkt. Also das Aktivieren in einem moderaten Modus der Bauchmuskulatur hat dazu geführt, dass ich dass mir einfach nicht mehr schlecht war.
Schön.
Das war total gut.
Interessant, ja. Richtig schön. Mhm. Und hattest du damals, du hattest ja nun die Turnschuhe schon gekauft, ne, für den Marathon.
Die habe ich immer noch.
Hattest du das noch als Ziel? Ich schaffe das und ich laufe den Marathon irgendwann.
Brauchte ich ja nicht mehr, weil wir hatten Lockdown.
Es gibt keine Großveranstaltung.
Nee. Ja, aber wir haben ja schon damit gerechnet, dass es irgendwann vorbei ist mit dem Lockdown und alles wieder normal wird.
Ja, also ich wusste immer, ich werde wieder gesund. Mhm. Ich wusste das einfach. Ich hatte daran nie Zweifel. Ich war auch nicht ängstlich, komischerweise. Ich habe sehr viel Einfluss genommen. Also einmal Einfluss durch die Ernährung und ich habe Einfluss genommen durch den Sport. Ich habe halt meine 2 Kurse, die konnte ich noch schaffen. Das war ein Pilates, der aber ein bisschen kraftvoller war, ein Yoga und ab und an mal ein Bauchbeine-Po. Das konnte ich noch. Und als du das nach den Turnschuhen schon gefragt hast, ich habe sie immer noch. Die sind jetzt 6 Jahre alt. Und ich habe neulich noch gedacht, warum kaufe ich mir eigentlich keine neuen Schuhe für den Sport? Mhm. Jetzt weiß ich's, glaube ich.
Schön.
Total ausgelacht.
Ich mache mal ganz kurz einen Ausflug zu mir, um dann sofort nämlich die Überleitung zu dir zu bringen. Ich habe 3 Schulter-OPs, mir ist 3-mal die Supraspinatussehne abgerissen durch Kraftsport. Na, so. Und ich habe immer den gleichen Chirurg. Ja, der macht das beruflich, der macht das gut. Und der sagt, Trost, Sie werden nie wieder schwer heben, Sie werden nie wieder das machen, nie wieder das. Und na, für ihn sind Kraftsportler bescheuerte Menschen. Aber ich bin natürlich sein bester Patient. So, und dann irgendwann hatte ich mal vor 3 Jahren eine Meniskus-OP, da hat er mir eine ganze Menge Meniskus rausgenommen. Sie werden nie wieder Kniebeugen machen, nie wieder Kreuzheben, das garantiere ich Ihnen. Danach habe ich meine persönlichen Rekorde gedrückt. Nach 48 Stunden waren auch die Krücken in der Ecke. Ne? Und dann konnte ich schon wieder im Beinstrecker sitzen und konnte schon ein bisschen was machen. So, das heißt, Ärzte sind des Sportlers Feind. Zumindest sind sie nicht unsere Kooperationspartner. Hast du irgendjemanden aus deiner Chemo, aus deinem Ärzteteam gesagt, dass du Sportlerin bist und dass du Sport weiterhin machst? Und wenn, wie sind die damit umgegangen?
Nee, gar nicht. Ich habe meine Onkologin gefragt. Ich mag sie auch immer noch sehr. Und sie war wirklich an meiner Seite. Und ich habe zu ihr gesagt, okay, ich möchte gerne meine Kurse weitermachen. Geht das? Und sie hat mit Sicherheit nicht. Also ich kenne auch keine Person hier, die hier sitzt und Sport macht. Und dann habe ich mir auch das Gruselkabinett da mal angesehen. Und wir hingen da alle an unseren Beutelchen. Und wir sahen alle wirklich schlecht aus. Da war keine Person dabei, die irgendwie noch zum Sport ging oder wo ich das Gefühl hatte, die gibt mir vielleicht mal ein bisschen Kraft, weil ich so ein bisschen aufschauen kann und die geht da vielleicht auch fit durch. Also in der Praxis, wie wir da so saßen und die Transfusion erhalten haben, Infusion, da war keine sportliche Person dabei. Gar nicht. Und auch gerade, ich sag mal so bei Lymphdrüsenkrebs, du bist halt auch einfach wirklich fertig. Das ist nochmal was anderes, wenn du vielleicht Bestrahlung bekommst oder keine Chemo erhältst oder die Chemo jetzt wird sie ja auch besser vertragen als noch vor 6 Jahren, das war ja schon oder 5 Jahren, ganz schön Chemie.
Ach so, da ändern sich die Rezepturen immer nach neuester Studienlage, oder? Ich habe da gar keine Ahnung von.
Also mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass dir nicht mehr unbedingt die Haare ausfallen. Also ich hatte ja Glatze, ich hatte gar keine mehr und auch dieses Übelsein. Das lähmt dich ja auch. Also wenn dir eigentlich den ganzen Tag lang schlecht ist, und sich dann noch zu denken und jetzt muss ich mich auch noch bewegen und springen oder irgendetwas machen, Du hast gar nicht die Vorstellungskraft, dass das funktionieren kann. Du tust es einfach nicht, weil du denkst, das kann gar nicht funktionieren. Und ich habe gemerkt, es hat doch funktioniert.
Mhm.
Und ich habe damals geguckt, ob ich irgendeine Frau finde, die so einen Slogan hat wie fit und schön und fit und gesund oder fit und mobil durch die Chemo. Und ich habe keine einzige Person gefunden. Keine.
Mhm.
Vielleicht habe ich auch falsch gesucht, ich weiß es nicht. Und ich wollte wissen, welche Pflegeprodukte kann ich nehmen, welche Ernährung, welchen Sport kann ich machen, was kann ich für mich tun, damit ich einfach durch diese Chemo gehe und nicht aussehe wie scheintot.
Mhm.
Naja, und letzten Endes habe ich dann für mich überlegt, ich mache in den guten Phasen definitiv so viel Sport, wie ich kann, weil es immer nach der Chemo ein paar Tage gebraucht hat. In denen ging es wirklich nicht, da habe ich mich halt einfach reihenweise übergeben. Da ging das einfach nicht. Und dann habe ich durch die Ernährung viel machen können. Der Sport ist geblieben, reduziert. Mein Eisbaden habe ich gemacht. Also ich war mindestens einmal am Tag im Wasser. Es war dann natürlich Frühjahr, Sommer. Die Förde ist nie irgendwie jetzt, das sind keine karibischen Temperaturen. Aber ich sag mal, im Sommer war das kein Eisbaden natürlich. Aber da war einfach dieses Schwimmen und dieses Salzwasser einfach eine schöne, ja, ich hatte mal das Gefühl, ich gebe diese ganze Chemie ans Wasser ab.
Mhm.
Das zieht so die Chemie aus meinem Körper. Und dann bin ich dabei geblieben, als es dann kälter wurde, dann war ich natürlich auch wieder beim Eisbaden mit dabei.
Glaubst du, dass es dir geholfen hat, schneller gesund zu werden, überhaupt gesund zu werden, weil du das vorher schon gemacht hast? Viel Sport, viel Eisbaden, viel Bewegung.
Also, ich bin der festen Überzeugung, dass die, ich sag mal so, es ist immer so ein Konglomerat aus allen Ereignissen. Du kannst halt nicht nur auf die Chemo vertrauen und sagen, die Chemo macht es schon. Und du kannst auch nicht sagen, ich mache nur Sport und nutze nichts anderes. Also ich glaube, du brauchst immer so einen Mix aus Schulmedizin, Naturheilverfahren, Natur an sich. Bewegung, Sport ist das A und O, würde ich mal so in dem Fall sagen. Also immer dich wieder selber spüren, selber auch wieder an so körperliche Grenzen bringen, um einfach zu wissen, hey, ich funktioniere noch. Ich bin ja nicht nur ein Wrack, sondern es gibt ja immer noch Dinge in meinem Leben, die ich gut machen kann, die ich gut meistern kann und so ein Glücksgefühl auch auszusenden und dich einfach in deinem Körper noch zu Hause zu fühlen. Also ich habe schlimm ausgesehen. Ich hatte keine Haare, meine Haut war kaputt, Cortison macht ein Pfannkuchengesicht. Und klar, wenn ich die Fotos sehe, dann gab es immer schöne Tage, an denen hat man das mir nicht unbedingt angesehen. Aber es gab auch Tage, an denen war ich echt ein richtiges Wrack, ja.
Wahnsinn. Also ich finde das mutig, einfach mutig zu dir selber zu sagen, ich mache jetzt meine Kurse weiter und auch unter diesen Einschränkungen, die es ja damals gab. Ich finde das ganz, ganz stark von dir. Also ziehe ich meinen Hut.
Normal bringe ich immer zum Schluss ein kleines Fazit, aber dann kann ich ja jetzt schon mal sagen, dass eine gestärkte Persönlichkeit eben durch Sport und auch durch ein Sport wahrscheinlich auch dadurch auch ein gestärktes Mindset, Durchhaltevermögen, Selbstwertgefühl, Selbstliebegefühl, du tust ja was für dich, für Körper und Geist, eher in der Lage ist, mit so starken Rückschlägen umzugehen. Das heißt also, Standard-Netflixer hätte wahrscheinlich nicht die Chance gehabt, oder? Ich will das nicht abgrenzen, aber ich bitte ja in jedem Podcast drum, bewegt euch alle etwas mehr. Es macht ja nicht nur körperlich stark, sondern eben auch die Software.
Ja, also ich sag mal, wenn du in so einem Gedankenkarussell feststeckst, ist das Beste, was du tun kannst, es zu verlassen. Und das ist einfach manchmal wirklich nur in die körperliche Bewegung zu gehen. Also wenn ich die ganze Zeit denke, oh Gott, wie schlimm und jetzt ist mir schlecht und ich brauche irgendeine Unterbrechung. Also stehe ich auf, ziehe mir meine Schuhe an und wenn ich erstmal nur walken gehe.
Mhm.
Ich glaube, wenn man ein Couch-Potato ist und mit Bewegung nichts am Hut hat und man wird dann krank, kommt in die Chemo, dann mit Leistungssport anzufangen, wird nicht funktionieren.
Nein.
So. Und dann ist auch für den Körper zu viel. Wenn ich aber aus dem Sport komme, dann erinnert sich ja meine Muskulatur. Und dann kann ich auch sagen, auch wenn der Kopf gerade noch nicht mitmacht und es vielleicht ein paar Baustellen gibt, ich weiß ja, was ich meinem Körper zumuten kann, ich kenne meinen Körper und ich kann ein moderates Training machen. Ich kann erstmal dabei bleiben. Ich muss mich ja nicht komplett aufgeben. Und was ich vielleicht nochmal ergänzend sagen möchte, die erste Chemotherapie hat sich für mich angefühlt wie, so jetzt hat mein Körper nochmal das Signal bekommen, zu kämpfen und die Krebszellen zu besiegen. Die zweite Chemotherapie hat mich Körner gekostet. Auch die gesunden, habe ich gemerkt. Also das war nicht mehr ganz so einfach wegzustecken. Die dritte war dann schon mit Knochenschmerzen verbunden und ich brauchte immer länger, um mich zu regenerieren. Und da wusste ich schon, jetzt tut sie mir nicht mehr gut. Ich für mich wusste, jetzt ist der Punkt, wo ich es alleine schaffen könnte. Ich könnte es jetzt mit meiner Methode schaffen. Natürlich kannst du nicht einfach eine Chemotherapie unterbrechen. Und wenn du das tust, dann ist das immer alles auf eigenes Risiko, in eigener Verantwortung. Das macht so viel Druck. Ich habe mich gar nicht getraut. Ich weiß auch nicht, wie viele Menschen sich das trauen. Ich weiß auch nicht, ob es richtig ist. Keine Ahnung. Und ich habe es dann, 6 sollte ich machen. Und ich wurde immer kränker. Also es war dieser Peak, ich werde gesund. Und dann hat es mich mit der Chemo dahin gerafft.
Wie lange dauert eine Chemotherapie?
Also du sitzt halt mehrere Stunden, bis die ganzen Beutel durchgelaufen sind. Und ich hatte einen Port am Brustkorb, das ist wie so ein Stöpsel und da wird halt die Nadel oder die Braunhülle sozusagen reingepiekt und dann laufen mehrere Beutel nacheinander durch und da ist auch so ein schönes Zeichen auf dieser Totenkopf so durchgestrichen.
Ja, also radioaktiv?
Nee, nicht das radioaktiv, sondern einfach, dass es Chemie ist. Also das, ist,
das heißt also, eine Chemotherapie dauert einen Tag?
Ja, so einen halben sitzt so ein Vormittag.
Okay, also ich wollte es nur für mich greifen, weil ich überhaupt gar keine Erfahrung damit habe. Ich habe auch keine Ahnung, deswegen frage ich immer so zwischendurch, weil ich weiß nicht, ob die Hörer alles wissen. Und wenn ich schon was nicht weiß, deswegen frage ich immer stellvertretend auch für unsere Zuhörer. Und okay, also 6 hättest du gehabt in der Staffel. Wie sind die Unterbrechungsintervalle von einer Chemo zur nächsten? Sind die fix oder sind die auch wieder nach Zwischendiagnosen?
Nee, die sind ich glaube, das waren immer 5 Wochen dazwischen.
5 Wochen dazwischen, okay, 6 Mal.
Genau, und dann sitzt du da einen Vormittag.
Okay.
Ich habe mich immer schön gemacht, ich hatte meine Kuscheldecke dabei, Lieblingskissen. Dann hatte ich ganz viel Obst und Gemüse und Lieblingsklamotten. Ich habe mich immer ein bisschen, ja, einfach dafür, als würde ich in so ein
Me-Time.
Me-Time, genau. Und dann bin ich da immer rein, relativ kraftvoll und rausgekrochen. Und dann ging der ganze direkt los mit Übergeben. Und alles, was dann sozusagen im Anschluss dann ist, was man auch so ein bisschen noch aus dem Fernsehen kennt, so von Filmen. Es ist einfach so, es geht einem danach nicht gut. Und und wenn es mir dann wieder besser ging, musste ich halt wieder hin. Dann sind die 5 Wochen um gewesen und dann gibt's die nächste.
Die Verweildauer der verabreichten Medikamente am Therapietag ist wie lange im Körper, wie lange ist das im System, wie lange arbeitet das nach? Auch in Bezug auf die Übelkeit und die Niedergeschlagenheit?
Also unterschiedlich. Es ist ja so, dass es erstmal die guten wie die schlechten Zellen kaputt macht.
Ja.
Ausbremst, killt. Und wenn du dann immer weniger Reserve hast, dann brauchst du auch immer eine längere Rekonvaleszenz. Weil du hast nichts mehr, was du noch zurückgreifen kannst. Der Körper hat nichts mehr. Nee. Das bisschen an gesunden Zellen, was er dann wieder aufgestockt hat, ist dann auch sofort wieder weg. Und deswegen hatte ich das Gefühl, so nach der dritten Chemo wurde es eigentlich immer krasser. Und dann habe ich nach der 5. gesagt, also nach der 5. wusste ich, ich werde nicht viele davon noch packen. Ich wusste das einfach. Und dann habe ich aufgehört. Also ich habe es dann auf eigenes Risiko, und da war auch keiner mit einverstanden, dann gesagt, ich bin gesund, ich habe keinen Krebs mehr, ich weiß es, ich fühle das. Ich mache mit meinem Verfahren weiter und durfte auf eigenes Risiko abbrechen.
Okay, das ist natürlich krass. Was wäre denn passiert, wenn du einen Rückschlag bekommen hättest? Man hätte dich ja weiter behandeln müssen, ne?
Genau, du wirst weiter behandelt. Wahrscheinlich hätten alle gesagt, naja, ist ja kein Wunder. Und dann kriegst du vielleicht das eine oder andere Schuldgefühl wird dir gemacht. Das weiß ich nicht. Das will ich auch niemandem unterstellen. Es ist nur einfach immer schwierig, Dinge für sich zu entscheiden, wenn man in so standardisierten Therapieverfahren ist. Ich wusste aber einfach, dass ich der Krebs war kein Problem mehr, der war weg. Die Chemo war mein Problem. Ja. Die hat mich richtig dahingerafft.
Gibt's denn danach weitere Tests und Diagnosen, dass du wirklich irgendwann verbrieft krebsfrei bist?
Ja, genau.
Und das war nach der 5.
Genau, du machst weitere Tests und es wird auch weiter geprüft und die Abstände werden immer größer. Und ich war krebsfrei. Ich war das eine ganze Zeit lang, habe ich die Tests noch gemacht. Ich glaube, ein Jahr lang habe ich mich testen lassen. Und ich hätte das auch weiterhin machen können. Aber ich habe dann für mich gesagt, ich brauche das nicht mehr. Wenn ich krank werde, spüre ich das. Ich fühle mich gesund. Und ich lebe noch. Ich fühle mich gesund. Also für mich war das in Ordnung. Weil auch, ich sag mal, jedes Mal wieder in die Röhre zu gehen, jedes Mal Kontrastmittel gespritzt zu bekommen, ist jetzt für den Körper auch nicht auch eine Prozedur.
Absolut, ja. Also, was ich ganz großartig finde, ist, dass du die ganze Zeit auf dein Bauchgefühl gehört hast.
Mhm.
Du hast gefühlt, was dir gut tut und du hast es einfach gemacht. Du hast gar nicht lange drüber nachgedacht, du hast es gemacht. Und so schön auch, dass du sagst, genau für diese Chemo, was ja wirklich schlimm ist in dem Moment. Ich habe mich hübsch gemacht, ich habe mir was Gutes zu essen eingepackt. Mhm. Also du hast ja wirklich versucht, du hast es nicht versucht, sondern hast es getan, alles drumherum schön zu machen, dir etwas Gutes auch in diesen weniger guten Momenten zu tun. Und ich glaube, das macht ja auch was im Kopf. Da kann ja nur ein Heilungsprozess im Grunde genommen auch vorangehen. Bei all den positiven Schritten nach vorne, die du gemacht hast. Du hast es einfach gemacht, du hast nicht überlegt. Du bist nicht in deinem Kämmerlein geblieben, in das, glaube ich, jeder erstmal reingeht, wenn er so eine Diagnose bekommt, sondern nee, es passt gar nicht zu mir. Das kann alles weggehen.
Also eine Chemotherapie zu zelebrieren, das muss man erstmal können. Also ich lerne heute unheimlich viel. Jetzt wieder eine völlig platte Frage. Ich bin bekannt dafür, immer sehr flache Fragen zu stellen, weil ich die Welt ganz einfach sehe. Wir haben 100% deines Verlaufes von der ersten Chemo bis zum Attest, dass du frei bist. Wie viel Anteil hatte dein Kopf, dein Mindset und dein Gefühl nach innen daran? Verstehst du die Frage?
Ja.
Jeder Arzt würde sagen 100% Chemoanteil.
Also, oder? Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Ich glaube, da ist auch ein Umdenken passiert.
Okay.
Je nachdem, wen man da als Arzt irgendwie an seiner Seite hat. Meine war sehr gut und sie hat immer, Frau Dinsch, wenn Sie der Meinung sind, Sie gehen diesen Weg und Sie wollen das so machen, dann tun Sie das, probieren Sie aus. Sie hatte nur vorher einfach noch sich da keine Gedanken zugemacht, ob das jetzt nun hilfreich ist, Sport zu machen oder nicht. Sie sagt, ja, ein bisschen walken können Sie ja. Weißt du, ich rede hier nicht vom Walken, ne?
Mhm.
Ich meine, Bauchbeine Po oder Yoga oder Pilates. Also ich will schon auch in die Kräftigung gehen.
Ich war schon beeindruckt, dass du sagst, du gibst 12 Stunden die Woche. Das heißt, du machst sehr mit.
Ja, aber
ich kenne ja keinen normalen Mensch, der überhaupt 12 Kurse nimmt. Du gibst sie. Dann natürlich hast du mehr Adrenalin als die Teilnehmer, weil du bist ja die Vorbildfunktion. Du powerst alle an. Du treibst die Leute an. Aber ich meine, 12 Intervall-Cardio-Stunden pro Woche ist ja.
Also war ja auch Yoga dabei, ne?
Ja, okay.
So. Aber ich glaube, das war auch ein bisschen viel. Also mit, nicht, dass der Sport an sich zu viel war, sondern das, was ich kompensieren wollte.
Na klar. Du hast ja gesagt, dass du dich da auch reingeflüchtet hast ein bisschen. Also, ja, da ging noch so 2-3 Stündchen extra drauf, ne?
Um
noch andere Sachen zu verstoffwechseln.
Mhm. Genau. Und das war auch gar nicht Ziel, aber in der Chemo, sondern einfach nur dabei zu bleiben und nicht, dass ich nehme immer gern Einfluss auf die Dinge. Und ich wollte mir einfach nicht da die Butter vom Brot nehmen lassen. Also ich konnte einfach niemandem so sehr vertrauen, dass ich sage, okay, sie regeln mal alles für mich.
Mhm.
Sondern ich habe ja auch noch ein Mitspracherecht und eine Tüte mit Medikamenten wollte ich nicht nehmen. Wozu denn? Ich muss ja nicht jedes Mal Cortison durchnehmen und dann wieder zu, also ich habe immer zu ihr gesagt, mach doch schon die Chemo. Warum muss ich denn dazwischen auch noch so viel nehmen? Das macht ja für mich gar keinen Sinn. Und dann konnten wir uns, wie gesagt, da einigen und dieses einfach mal mitzuquatschen, einfach mal zu überlegen, was nehme ich denn da eigentlich gerade alles ein? Ist das überhaupt sinnvoll? Muss ich immer ein Penicillin nehmen? Muss ich immer die Medikamente durchnehmen? Und das ist ja auch nur ein Richtwert.
Hm.
Und wenn man dann mit den Ärzten nochmal vernünftig spricht, dann kann man da auch nochmal ein bisschen was nachjustieren.
Mhm.
Aber man muss auch mal wenigstens den Mund aufmachen und einfach mal fragen, können Sie mir das nochmal erklären? Kann ich was reduzieren? Und dann funktioniert das auch. Und das innere Bauchgefühl und vor allem auch in der Hoffnung zu bleiben. Wenn ich keine Hoffnung mehr habe, dann macht mir die Chemo jetzt auch keine Hoffnung. Ich muss ja selber für mich auch wissen, will ich überhaupt wieder gesund werden? So, das ist ja so die erste Frage, die ich mir stellen muss. Mhm. Und was kann ich selber dafür tun, um mich auf den Weg zu machen? Und wenn ich mir das noch beantworten kann, dann nehme ich alles hinzu, was mich auch gesund macht.
Ja. Ja.
Schön. Was hat sich verändert, seitdem du geheilt bist, gesund bist? Gibt es so große Dinge, die sich verändert haben, wo du gesagt hast, das sind Ziele, die ich immer hatte, das werde ich jetzt unbedingt machen und nicht mehr aufschieben? Gibt es da so große Themen?
Ja, auf jeden Fall. Also zuerst, als ich wieder gesund war und auch alles, ich sag mal so ein gutes halbes Jahr dann so danach, dann habe ich gedacht, oh, alle um mich herum werden weise und sagen immer, oh, nach so einer Erkrankung sehe ich die Welt ganz anders und ich bin viel ruhiger und ich ruhe in mir. Und bei mir hat sich nichts verändert gehabt, gar nichts. Ich war noch genauso drauf wie vorher. Und dann habe ich mich darüber so gewundert, dass bei mir so gar keine Weisheit gekommen ist. Ich dachte so, müsste ich nicht auch ruhiger sein? Müsste ich nicht auch besonderer sein, das Leben mehr genießen? Also ich habe genauso weitergemacht wie vorher auch. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube so nach 2 Jahren, doch, da ist ganz viel passiert. Es brauchte nur seine Zeit. Mhm. Und das ist so die Eingangsfrage mit diesem Schönsein, mit diesem Schönheitsideal, mit dem Selbstwert. Das hat sich verändert. Wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, mein Körper hat sich verändert. Auch durch die Chemotherapie bin ich sofort in die Wechseljahre gekommen. Und das merkt man einer Frau an. Wenn eine Frau so in die Wechseljahre kommt und dann in die Menopause, dann siehst du einfach anders aus und fühlst dich auch anders. Und das ist, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, finde ich mich schön. So.
Wow.
Also, und das habe ich jetzt, musste ich mir nicht erarbeiten. Das ist einfach, ich glaube, das war so ein Prozess. Weil es gibt so viele andere Dinge, die so viel wichtiger sind als der reine Blick in den Spiegel. Wie sehe ich mich von außen? Ich will ja wissen, wie fühle ich mich von innen.
Mhm. Bis zur Erkrankung, was war da dein Hauptberuf?
Da habe ich als Fachkraft im sozialen Bereich gearbeitet, also als Pädagogin in sozialen Einrichtungen, auch als Leitung, als Gruppenleitung. Und ich habe neben meinem Beruf teilselbstständig Kurse gegeben.
Okay, und jetzt bist du Hypnosetherapeutin, ja, erste Gesprächspartnerin, wenn Menschen Ängste haben, Angst vor Ablehnung, vor großen Aufgaben stehen. Das heißt, die holst du ab. War das vorgezeichnet schon vor deiner Erkrankung, dass du sagst, ich werde irgendwann ein Coach? Oder ist das mit oder erst nach der Erkrankung gekommen, dass du sagst, ich habe jetzt so meinen Inner Peace und ich habe jetzt die Lebensaufgabe vom lieben Gott bekommen, ich begleite Menschen?
Also das kam danach. Also okay. ich habe einfach wenig Ängste.
Mhm.
Und vorher hatte ich sehr, sehr viele Ängste. Also wirklich viele Ängste. Und aber das ist ein Prozess gewesen. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich werde krank, habe eine Chemo und bin angstfrei. Also so hat es dann nicht funktioniert. Aber ich habe ganz wenig Ängste nur noch. Ich habe auch keine Angst mehr davor, nochmal zu erkranken. Oder ich fühle mich mega gesund. Mhm. Trotzdem kann ich ja auch wieder krank werden. Also ich habe ja jetzt keinen Impfstoff erhalten gegen Krebs. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, so dieser... Natürlich gibt es Dinge, vor denen habe ich Respekt, aber ich habe keine inneren auffressenden Ängste.
Nicht Angst essen Seele auf, ne? Hm?
Ja, genau.
Hm.
Und ich habe ein gewisses Standing im Leben und ich weiß, dass wenn die Menschen zu mir kommen, ich habe das Gefühl, ich kann es erstmal alles, was da kommt, halten. Und ich glaube, das ist das, was du brauchst, wenn du Coach bist oder wenn du als Therapeutin arbeitest oder gerade in dem Bereich Hypnose. Der Mensch geht in tiefe Trance. Ich weiß nie, wo der landet. Und wenn es dann um das Thema Missbrauch geht oder eine Vergewaltigung oder ein Überfall oder also wirklich dramatische Geschichten kommen, dann kann ich nicht weglaufen, weil dann gehe ich mit den Menschen da gemeinsam durch. Mhm. Und dann stehen wir das durch bis zu dem Punkt, wo es besser wird. Alle Gefühle sind temporär. Und in dem Moment hilft mir einfach mein Standing. Weil ich sage, egal was da kommt, wir gehen da zusammen durch. Du musst da nie wieder alleine durch. Und dann lösen wir das auf. Und ich glaube, das wäre vor der Erkrankung, hätte ich mir das nicht zugetraut.
Schön.
Mhm.
Also du hast eine ganz große innere Stärke auch nochmal gewonnen.
Ja. Jetzt, wo du mich so fragst, ja, ich glaube schon. Mhm. Also,
schön. wann läufst du deinen Marathon oder deinen Halbmarathon?
Ich glaube, den laufe ich gar nicht mehr. Ich finde Laufen toll. Ich laufe, so wie heute Morgen bin ich gelaufen, gestern bin ich gelaufen. Ich merke, Krafttraining passt besser zu mir, einfach durch die Wechseljahre. Und Laufen ist nur kopffrei.
Ja,
und ansonsten bin ich jetzt beim High Rocks, mache die Class mit, habe ein tolles Studio gefunden in Kiel und ich brauche mehr, ich brauche eine starke, kraftvolle Muskulatur. Davon zehre ich gerade mehr.
Mhm. Ja. Schön, dass du das so entdeckst für dich, ne? Weil viele machen ja ihr Leben lang einfach weiter und hören nicht auf den Körper oder aufs Bauchgefühl. Und ich glaube auch daran, dass sich das immer mal verändert. Also auch die Lust, etwas zu tun im sportlichen Bereich auf gewisse Dinge verändert sich ja auch mal. Und darauf darf man auch hören und diesen Weg dann einfach gehen.
Ja, und spannend, ich habe ja sonst Bauchbeine-Po-Kurse gegeben, weil ich einen tollen Po haben wollte. So, und jetzt mache ich High Rocks und mache mir so funktionale Übungen, weil ich einfach kraftvoll sein möchte. Ich möchte wieder auf eine Box springen und ich möchte mich dabei sicher fühlen und der Po kommt ganz automatisch mit in Form, so wie alles andere auch.
Natürlich.
Aber ich habe nicht den Fokus, ich mache Sport, um gut auszusehen, und ich mache Sport, um mich gut zu fühlen. Das hat sich verändert. Also
Das erkläre ich auch vielen Menschen, wenn wir um das Thema Körpertyp sprechen. Ne? Also wenn jemand sagt, ich möchte kein Krafttraining machen, weil ich will ja nicht aussehen wie ein Bodybuilder. Dann sage ich zu vielen Anfängern, du wirst auch nicht aussehen wie ein Bodybuilder. Da bedarf es schon einiger Zeit und vielleicht auch Ernährungsweisen, Sichtweisen, vielleicht sogar unterstützenden Mittelchen. Und das Zweite ist, ein Bodybuilder, der schmiedet seinen Körper, weil er ganz klar sagt, ich habe ein Idealbild und ich forme mir jede Körperpartie genauso, wie ich sie brauche, um nachher im Gesamten dieses Bild zu erschaffen. Im besten Fall auf einer Bühne, das Kampfrichter, das Bewerten, Linie, Symmetrie, Fülle, Definition, all das. Und ein Crossfit-Athlet oder ein High-Rocks-Athlet, die sehen so aus, wie sie aussehen, sehen ja nicht aus wie ein Bodybuilder, aber sind sehr athletisch, auch muskulär, tief geteilte Muskulatur, geringer Körperfettanteil. Und die haben halt diese unendliche Kraft, die sehen so aus, weil sie einfach funktionale Kraft jederzeit über lange Zeit bereitstellen können. Macht ja auch was mit dem Körper. Also da formt sich der Körper durch die funktionale Sache, die sie machen, und Bodybuilder schmiedet sich, der modelliert sich partiell, sagt, Mensch, ich brauche noch mehr Oberschenkel, denn ist das im Fokus und dann werden die Schultern noch nebensächlich behandelt, wie auch immer. Also ich will nicht sagen, wie ein Bodybuilder jetzt arbeitet, aber ich kann es mir schon ganz gut vorstellen nach 40 Jahren, aber die High Rocks und Crossfit-Athleten, das sind für mich die absoluten Modellathleten, Männlein wie Weiblein. Das Einzige, was die Frauen verlieren, den X-Shape, sie haben alle keine Taille mehr, weil sie halt eben auch olympisches Gewichtheben machen, gerade im CrossFit. Und das geht natürlich auch mit extrem seitlicher Bauchmuskulatur und schon hast du nicht mehr diesen X-Shape. Ne? Also weite Schultern, dann die schmale Taille und dann schon wieder die weiten Beine. Ne? Also aber gut, ist trotzdem ein Körpertypus, den ich auch bei den Frauen sehr, sehr gerne leiden mag. Aber das ist halt eben genau dein Körper, so wie du aussiehst, weil du so arbeitest, wie du arbeitest. Aber du hast nicht das Schmiedeeisen in der Hand, sondern du sagst, ich bin einfach nur eine Maschine. Deswegen siehst du aus.
Ja, ich habe einfach Bock, springen zu können, laufen zu können.
Genau.
Und mich in meinem Körper sicher zu fühlen.
Ja.
So, und das finde ich ist beim High Rocks, da machst du ja alles. Auch manchmal Übungen, da frage ich mich, warum, wer hat sich die ausgedacht? Warum muss ich hier so einen Handstand über Kopf machen und an der Wand hoch? Also weiß ich nicht. Aber ich mache es dann und merke, hey, das funktioniert ja. Und ihr hat auch immer wieder ein bisschen was mit aus der Komfortzone raus und Übungen mal zu machen, die ich so noch nicht kenne. Ich erweitere mich in meinem Bewegungsfeld. Also ja, ich mache es, weil es mir Spaß macht. Mhm. Es macht einfach Spaß.
Ja, das und ist so vielschichtig. Gerade die 8 Disziplinen im High Rocks und ich glaube die 50 Disziplinen im CrossFit.
Ja, und das ist ja auch das Wichtigste, ne? Dass wir wirklich sowas tun, weil es uns Spaß macht. Und ich sage immer, jeder findet auch eine Bewegung oder Sportart, die einem Spaß machen kann.
Mhm.
Das denke ich wirklich. Du hast anfangs gesagt, dass dir so ein Netzwerk gefehlt hat, um dich auszutauschen mit Frauen, mit Menschen, die gerade die gleiche Erkrankung haben, denen es nicht gut geht. Gibt es sowas mittlerweile oder ist es ein Gedanke von dir für dich, so etwas vielleicht zu initiieren, gerade auch für Frauen vielleicht, weil das ja auch viel mit der Weiblichkeit macht, wenn man in so einer Situation ist?
Es gab damals natürlich auch schon Selbsthilfegruppen. Ich wollte ja nicht in so eine klassische Selbsthilfegruppe und darüber sprechen, wie schlecht es mir geht. Oder also ich wollte einfach wissen, kann man trotz Chemo sich gut fühlen, Sport machen, gut aussehen, sich pflegen? Also ich wollte ein bisschen mehr als mich nur krank zu fühlen. Ich wollte eigentlich mehr in diesem Gesundheitsaspekt sein. Und da habe ich damals nichts gefunden. Aber wie gesagt, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Und ich glaube, dass es da auch mittlerweile viel mehr Angebote gibt. Und ich wusste auch damals gar nicht, wo suche ich denn? Hm. Und es war Lockdown. Es war also gar nicht unser Thema. Hm. Unser Thema war Corona, aber nicht Krebs. Hm. Also es war ein ungünstiger Zeitpunkt, würde ich mal sagen.
Danach hätte keiner mehr gegoogelt, ne? Weil bei Covid googelst du erstmal alles.
Genau.
Ne? Das ist der Weltuntergang, der wird jetzt prophezeit. Und genau. Da war Krebs ja nur wie anders parken, ja.
Ja, also das war, wenn ich dann jemanden, es hat sich auch keiner für Krebs interessiert, es war halt gerade irgendwie Covid, genau. Ja. Und dann komme ich dann mit einer Krebserkrankung um die Ecke und alle so, hä? Ja. Wir haben Covid, nicht Krebs. Und ich so, ja, stimmt, habe ich verpasst. Aber ja, und jetzt ist es schon wieder etwas länger her und bei mir sind es jetzt einfach die Wechseljahre, die halt durch die Chemo gekommen sind. Das ist mehr mein Thema. Mhm. Hormone und solche Geschichten. Mhm. Und da versuche ich halt eben auch wieder durch gesunde Ernährung, durch Eisbaden, was ich 1 bis 2 Mal täglich mache. Bei Wind und Wetter bin ich in meiner Eistonne oder in der Förde und dadurch produziere ich wieder braunes Fett. Und das ist wieder der Killer für Zuckermoleküle und Fette im Körper. Und gleichzeitig baut es dein Immunsystem auf und reduziert Entzündungswerte. Mhm. Und das ist einfach so das, womit ich viel arbeite. Und es macht den Kopf frei. Mhm. Weil wenn ich mal in der Eistonne sitze, kann ich mich nicht mehr ärgern oder über irgendwas nachgrübeln. Dann möchte ich einfach nur atmen.
Da fehlen einem die Worte.
Es ist einfach nur kalt. Genau.
Ja. Können deine Coachings, die du anbietest, auch online stattfinden?
Ja, genau. Also ich mache jetzt auch Hypnose, biete ich auch online an. Bei mir gibt es immer so Pakete, die man kaufen kann, weil ich festgestellt habe, wir brauchen 3 Sitzungen, um ein Thema zu lösen. Das heißt, wenn jemand mit einem Blumenstrauß an Problemen zu mir kommt, dann kann ich nicht sagen, okay, wir gucken uns jetzt alles an, sondern gehen wir ganz strukturiert vor und schauen einfach, was gucken wir uns an. Und ich sag mal, vergleich das mal mit so einer Wiese. Da ist ganz viel Löwenzahn drauf. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und dann kommen die Kunden zu mir und sagen, Oliver, auf meiner Wiese, da wächst ein einziger Löwenzahn und der stört mich, den will ich weg haben, ich will einen englischen Rasen. Und dann sage ich, okay, dann gucken wir uns den an. Dann kommen manchmal Menschen, die sagen, oh du, auf meiner Wiese sind bestimmt 5, 6, 7, 8 noch mehr Löwenzähne. Und dann sage ich, wir fangen mal an, einen zu ziehen. Welcher ist denn der wichtigste? Und dann ziehen wir diesen ein und dann gehen vielleicht 3, 4 andere noch mit ein. Oder der Mensch sagt, weißt du was, ich mag meine Wiese und die anderen lassen wir. Und deswegen sage ich immer, ob wir nun online arbeiten oder in Präsenz, das schauen wir ein bisschen nach Thema und auch ein bisschen nach Anliegen und kann die Person die Möglichkeit, zu mir zu kommen. Und dann arbeiten wir Stück für Stück den englischen Rasen entgegen. So.
Meine Frage war nicht ohne Hintergedanken. Du hast eine lupenreine Website, ich habe sie mir angeguckt, durchgelesen. Wenn jetzt jemand, eine Frau in deiner Altersklasse, mit deiner damaligen Diagnose, in deiner sportlichen Verfassung, nämlich das, was du damals gesucht hast, ein Leidenspartner für Co-Mentoring, um da durchzugehen, Austausch von Erfahrung. Wenn du deine Website anreicherst, um das Thema nur in einem Blogbeitrag, dann könnten ja Leute, die googeln, bei dir landen und die wissen, das ist die beste Hilfe. Die hat alles erlebt, wo ich gerade vorstehe. Ist das eine Idee? Deswegen frag dich nach Online-Anbieten, weil es kann ja nicht jeder mal eben von Garmisch nach Kiel kommen und sagen, halt mir die Hand. Na?
Ja. Ja.
Das was du damals gesucht hast, könntest du heute anbieten.
Ja, da hast du recht. Das ist eigentlich eine gute Idee. Warum bin ich denn da selber noch nicht drauf gekommen?
Deswegen stelle ich mir immer sehr genau zu und deswegen stelle ich immer so blöde Fragen. Deswegen wollte ich erstmal das Business noch verstehen, wenn das online geht. Mhm. So, du schreibst noch einen schönen Blogbeitrag.
Ja.
Dass der nur die Googleability steigt, mit diesen Keywords da drin. Und dass man weiß, okay, weil es gibt ganz viele Menschen, die heute auch noch Krebs bekommen. Es gibt ganz viele sportliche Menschen. Es gibt Menschen in unserem Alter, die einen Anker suchen. Nämlich genau das, was du gesucht hast, nicht gefunden hast. Mit Erik hatte ich genau so ein Thema, ne? Wo er sagt, ja, jetzt dreh ich den Spieß um.
Ja, und es ist
weil
ja...
Erik hatte nie einen Mentor. Und dann sage ich, jetzt ist Zeit für dich, du wirst einer.
Ja. Ja, werde ich drüber nachdenken.
Nur eine Idee.
Ja, und du bist ja auch eine großartige Motivatorin genau für diese Menschen, weil du einfach auf dein Bauchgefühl gehört hast. Das ist ja nicht bei jedem aktiv und du kannst sie auch dazu bringen, in das Bauchgefühl reinzugehen. Das kann man ja aktivieren.
Und die Hypnose ist grandios dafür.
Ja, und dass die Leute dann einfach sich wieder fühlen und spüren, was wird ihnen gut tun. Einfach mal ausprobieren, einfach testen. Mhm. Weil du bist ja nun der Beweis dafür, dass das, was Ärzte sagen in der Schulmedizin, was ja auch so ein Sicherheitsthema natürlich ist, ne, sie wollen ja auch auf sicher gehen und den Patienten nicht überfordern. Deswegen sagen sie auch gewisse Dinge. Das kann ich schon auch ein bisschen verstehen. Das scheint aber ja nicht für jeden richtig zu sein. Das ist ja einfach pauschal. Ne? Und genau. Wir sind ja alle individuell und deswegen ja, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, dass deine Geschichte einfach mal nach draußen getragen wird und du die Menschen motivierst.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, da ich denke, jeder muss seinen Weg finden, aber einfach, ich sag mal, dank der Hypnose habe ich ja ein gutes Tool, um zu sagen, wenn du dir gerade noch nicht mit deinem Bauchgefühl so sicher bist, dann geh doch mal in deine Trance und schau mal, was dein Unterbewusstsein dir sagen möchte, was du dort findest, welche Gefühle dort sind, um diesen logischen Verstand, das, was ja für uns häufig logisch ist, ist ja nicht unbedingt das, was wir fühlen. Wir reden uns etwas ein und fühlen aber was ganz anderes. Und dann kommen so emotionale Herausforderungen im Leben und plötzlich sind wir gar nicht mehr im rationalen Handeln, sondern gehen wieder voll in diese Emotionsschiene und handeln Hals über Kopf. Und gerade mit einer Diagnose ist man die ganze Zeit zwischen... Ja, also vom Verstand her müsste ich jetzt das und das tun und das ist auch logisch und das sagt mir auch der Arzt und das ist das Therapieverfahren. Aber mein Gefühl sagt mir vielleicht was ganz anderes. Mhm. Und da ein bisschen für Klarheit zu sorgen, das finde ich ganz wichtig.
Schön. Okay. Olivia, ich danke dir sehr für deine Geschichte. Ich finde sie ganz, ganz großartig und ich wünsche mir, dass viele Menschen diesen Podcast hören und einfach ganz viel Mut haben, auf sich zu hören, auf ihren Bauch, in ihre Intuition zu gehen und ja, sich nicht alles vorschreiben zu lassen, sondern einfach fühlen, was ihnen gut tut, egal wo sie gerade sind.
Ja, und wir werden natürlich deine Website, dein Insta, alles mit in die Beschreibung dieser Episode mit reinnehmen, dass man dich kennenlernen kann, dass man sieht, okay, wie sieht dein Insta aus, dass man deine Praxis findet, deine Website, das packen wir natürlich alles damit rein, alles durchgeklickt, durchgelinkt und vielleicht findet sich ja auch jemand, der sagt, Mensch, ich habe noch ganz andere Themen, ich muss mal Olivia kennenlernen. Ne?
Ja, ich
finde Hypnose so wahnsinnig spannend. Ich habe nur so wahnsinnig Angst davor. Und wenn du sagst, auch noch Fernhypnose, wenn ich falsch abbiege und bis Meppen fahre, also gedanklich, wie holst du mich denn zurück? Ich bin der größte Angsthase, den es gibt.
Oh, wunderbar. Dann funktioniert Hypnose super.
Ich wäre dein Stammgast, Dortmund.
Also Hypnose ist eben spannend, weil man kann natürlich wirklich so arbeiten, dass man den kritischen Verstand aushebelt und ich zähle bis 3, schnips und du bist in Hypnose. Das funktioniert. Der klassische Weg, aber es funktioniert auch ganz sanft. Und es funktioniert über die Ferne. Also
vielleicht ist das ja was für eine weitere Folge, weil ich denke mal, das wird nicht unsere letzte Episode gewesen sein. Na? Wenn wir noch Themen haben, du Themen hast, vielleicht kriegen wir was in die Kommentare geschrieben. Da wünsche ich mir, dass noch viel mehr in die Kommentare geschrieben wird, weil wir haben sehr viele Hörer. Wir wissen, wie viel gestreamt wird. Wie viel Reichweite pro Episode gerade ist. Erik hat das Krönchen auf, der führt gerade unsere gesamte Rangliste mit seiner ersten Episode bei uns, na, wo er über seine Lebensgeschichte halt erzählt hat. Und wir würden uns natürlich freuen, dich wieder zu begrüßen, vielleicht auch für andere Themen. Ich würde dann das Thema Hypnose mir einfach wünschen, weil ich gar keine Ahnung davon habe. Was kann Hypnose? Wie geht sowas alles vonstatten? Das kann ein 15-Minuten-Take sein. Muss ja nicht immer eine Stunde oder zwei Stunden sein, sondern wir machen ja auch gerne mal einen kurzen Podcast. Im Moment schaffen wir es nicht, weil wir wirklich immer von Höchstchen auf Stöckchen kommen und so interessante Gäste haben und wir gucken nie auf den Tacho. Ja, aber man kann ja auch so ein paar Shortcuts mal machen, wo man sagt, das ist ein Thema, das ist ein Thema, das ist ein Thema. Du weißt jetzt, wie es hier aussieht. Du weißt, wie wir hier so mit dir umgehen. Ne, du hast die Räumlichkeiten kennengelernt, unser kleines Ministudio. Und wenn du sagst, pass auf, ich habe hier noch zwei, drei Dinger, mach dir eine Kladde. Wir haben immer Zeit für dich. Ne? Also, du fährst ja von Kiel hier runter.
Ach, für euch will ich noch weiterfahren.
Aber nur, dass du einfach... dass du weißt, die Tür steht hier offen für egal welche Themen. Ne? Also Mindset, Regeneration, das sind alles unsere Themen. Training, Ernährung, Wellness. Wir möchten Körper und Geist komplett abbilden, suchen dafür auch immer wieder Kompetenzen in den jeweiligen Fachbereichen, weil wir einfach gar nicht alles können, aber eben weil wir uns schmücken mit echten Kompetenzen, die das eben auch beruflich machen, die Lebenserfahrung haben, Schicksalserfahrung haben, dass sie sagen, solche Menschen brauchen wir einfach hier. Da kriegst du eine Bühne. Wir schmücken uns mit dir und alle sind glücklich.
Oh, ich danke euch. Es war ganz wundervoll hier. Ich komme wieder.
Hast du ein Zeitgefühl gehabt, wie lange das heute gedauert hat?
Überhaupt nicht. Ich würde jetzt so denken, halbe Stunde, dreiviertel
Stunde. Eine Stunde und 6 Minuten.
Wow.
Ja.
Super. Aber es ist, glaube ich, eine gute Zeit, eine Stunde, ne?
Ja, absolut. Und wir haben noch nicht alles abgebildet. Das ist ja noch viel mehr im Köcher. Also, liebe Gäste, vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns wirklich ganz, ganz, ganz toll bei Olivia.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. War super, super schön. Sehr spannend.
Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Und ja, die Fragen, das hat sehr geholfen. Vielen Dank.
Ja, und alles ungeskriptet. Gibt keinen Fragenkatalog. Ich habe
nichts abgelesen.
Nein, nochmal für unsere Hörer wirklich, das ist absolut live und sehr authentisch. Ich möchte das immer nochmal sagen. Wir hatten natürlich ein kurzes Vorgespräch über Sprachnachrichten. Ich glaube, wir haben nicht mal telefoniert, ne? Mhm. Also Monologe. Wir haben nur WhatsApp-Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und dann fragt Olivia natürlich, worauf kann ich mich vorbereiten? Gibt es einen Fragenkatalog? Gibt es No-Gos? Gibt es Stoppwörter? Und dann habe ich gesagt, nein, es ist Aderlass. Ne? Ne? Du machst die Arme lang, wir stecken da die Nadeln rein und dann darfst du sprudeln. Ja. Nicht anders ist es ja auch heute geworden.
Ja. Ne? Dafür danke ich euch. Ein toller Aderlass.
Also ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal.
Bis
tschüss.
Dann. Bis dann.
It's time for you to look within yourself and decide that I'm in charge of my destiny. I'm in charge here.